Alright, ich hoffe, dass ich richtig verkabelt bin. Genau, ich glaube, ihr könnt mich hören. Ich freue mich total, hier zu sein. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade in dem Anspiel gegangen ist. Vielleicht sagst du, ja, genau das kenne ich. Dass vielleicht Dinge umkämpft sind. Aber kennst du es wirklich auch immer, dass das Ende so aussieht? Sieht es wirklich bei dir so aus? Ich glaube, wir wünschen uns das, ja. Aber ist es tatsächlich so? Ja, ich bin davon überzeugt. Ich bin davon überzeugt, dass Gebet verändert. Dass Gebet so wirken kann, wie wir es gesehen haben. Und doch ist es doch nicht immer so, oder? Ich glaube, Gebet können wir so ein bisschen vergleichen wie mit einem Funkgerät, das Soldaten bekommen, wenn sie in den Einsatz gehen. Und wenn sie dann in eine missliche Lage geraten, wenn der Feind ihn aufspürt, dann werden sie das Funkgerät nehmen und werden um Hilfe bitten, werden um Hilfe rufen und hoffentlich wird Unterstützung eintreffen. Gebet ist wie das Funkgerät. Was macht den Unterschied? Das Funkgerät macht einen Unterschied. Es ist eine Frage, ob es dabei ist oder nicht. Aber das Gebet hat nicht die Kraft. Das Funkgerät hat nicht die Kraft, sondern die Person, die dahinter steht. Der Befehlshaber, der dahinter steht. So ist es bei Gebet. Gebet an sich ist nicht stark. Deine Worte an sich sind vielleicht nicht stark. Aber es richtet sich an einen, der unglaublich stark ist. Es richtet sich an den einen, der Allmächtige ist. Weißt du, mein Gebet ist nicht immer stark, aber ich darf mich an einen richten, Jesus, der stark ist. Wir sehen, okay, Gebet kann einen Unterschied machen, weil Gott einen Unterschied machen kann. Und ich möchte im Folgenden mit euch anschauen, was Gottes Gedanken zu Gebet sind, was er sich dabei gedacht hat. Und dafür möchte ich mit euch eine ganz zentrale, vielleicht sogar die zentralste Stelle in der Bibel anschauen, in der es um Gebet geht. Und das finde ich super, weil dann muss gar nicht ich reden, was meine bescheidenen Gedanken zu dem Thema sind, sondern wir dürfen jetzt Jesus zuhören, was er sagt, was Gebet ist. Und das finden wir im Matthäus-Evangelium im Kapitel 6. Falls du eine Bibel dabei hast, kannst du es gerne mit aufschlagen. Ansonsten wird es auch gleich hier vorne mit eingeblendet. Und in der Stelle lehrt Jesus über Gebet, sagt er, worum es bei Gebet geht. Und ich möchte diesen Text abschnittsweise lesen und ich beginne bei Vers 6, in Vers 5 in Kapitel 6 im Matthäus-Evangelium. Und da heißt es, Jesus spricht, wenn ihr betet, macht es nicht wie die Scheinheiligen. Sie stellen sich zum Beten gerne in die Synagogen und an die Straßenecken, damit die Leute es sehen können. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon bekommen. Wenn du betest, geh in dein Zimmer und schließ die Tür. Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Sprecht eure Gebete nicht gedankenlos vor euch hin, wie die Heiden. Sie meinen, dass er ihr Gebet erhört, weil sie viele Worte machen. Macht es nicht so wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. In diesem ersten Abschnitt, ich möchte ihn ein bisschen zusammenfassen, geht es um eine große Warnung, die Jesus ausspricht, wenn es um Gebet geht. Und Jesus warnt an diesen anderen Stellen auch. Und ich möchte es an der ersten Stelle ein bisschen allgemeiner fassen. Und er sagt, seid nicht wie die Scheinheiligen. Seid nicht heuchlerisch. Oder anders gesagt, er warnt davor, nicht echt zu sein. Er warnt davor, sich eine bestimmte Maske aufzusetzen, um anderen zu gefallen, um in einem guten Licht darzustellen. Und ich glaube, wir alle stehen da so sehr in der Gefahr. Das ist eine so große Gefahr. Weißt du, wir sind so gut darin, vorzutäuschen, anderen ein Bild zu geben, damit wir gut dastehen, obwohl wir eigentlich gar nicht so sind, obwohl es in uns eigentlich ganz anders aussieht. Weißt du, wir täuschen vor, ehrlich zu sein, auch wenn wir eigentlich gelogen haben. Wir täuschen vor, der Allercoolste zu sein, wenn wir eigentlich ganz unsicher sind. Wir täuschen vor, zu allen ganz freundlich und herzlich zu sein. Aber hinterm Rücken reden wir schlecht über andere. Wir täuschen vor, die Allerfrommsten zu sein. Wir erzählen krasse Zeugnisse und dann machen wir sie auch ein bisschen cooler, als sie eigentlich waren. Wisst ihr? Jesus warnt davor. Wir täuschen vor, in Gruppen krasse Gebete zu beten. Aber im persönlichen Gebet fällt es uns so schwer. Wir sind so gut darin, jeder von uns. Und darum geht es Jesus. Davor warnt er. Und ich will dich heute Abend fragen, wer bist du echt? Wer bist du wirklich? Wer bist du ohne diese Maske, die du dir gern aufsetzt? Wer bist du? Bist du der echt immer im Glauben stark ist? Hast du keine Zweifel? Bist du der wirklich so cool ist? Wer bist du, wenn du ganz alleine bist? Wer bist du ohne deine fromme Maske? Wer bist du ohne deine coolen Freunde? Wer bist du ohne dein krasses Handy? Wer bist du ohne dein Instagram-Profil? Wer bist du ohne deine nice Klamotten? Oder noch anders gefragt, wer bist du, wenn du alleine, ohne irgendjemand anders hier im Raum vor Gott stehst? Bist du dann wirklich der du vorzugeben meinst? Wer bist du, wenn du vor Gott, dem Schöpfer und Herrn des gesamten Universums stehst? Weißt du, er weiß ohnehin, wie du wirklich bist. Ihm kannst du nichts vormachen. Und es ist unehrlich, heuchlerisch zu sein. Wer bist du? Glaubst du, dass du vor diesem heiligen, hohen Gott bestehen kannst? Weißt du, was die Bibel sagt, wer wir von Natur aus sind? Wir haben es in einem Lied heute sogar gesungen. Da war ein krasses Wort. Da war das Wort, wir waren noch, oder als ich noch dein Feind war. Die Bibel geht so weit, den menschlichen Zustand ohne Gott als Feindschaft gegen Gott zu bezeichnen. Und jetzt sagst du vielleicht, uiuiui, chill mal, das sind heftige Worte. Ja, genau, es sind heftige Worte. Und sagst du, ja, okay, come on, ich bin nicht perfekt, aber also, naja, ich bin schon okay. Weißt du, das ist die falsche Frage. Das ist die falsche Frage, weil sie Gott nicht gerecht wird. Gott ist perfekt. Gott ist viel, viel größer, als es unser Bild ganz oft ist. Wir haben, glaube ich, oft so ein Bild, was höchstens von Gott höchst so groß ist, wie so ein Schoßhund-Gott. Ja? Irgendwie vielleicht schön. Man ist, aber Gott ist viel, viel, viel größer. Er ist der Herr des Universums. Er ist, der durch sein Wort das gesamte Universum ins Dasein gerufen hat. Das ist der Gott, vor dem wir stehen. Das ist der Gott, vor dem wir meinen, irgendwas vormachen zu können im Gebet. Das ist er. Und dieser Gott, vor diesem Allmächtigen, in der Bibel lesen wir, dass keiner vor ihm bestehen kann. Keiner kann im Gebet vor ihm einfach so bestehen. Aber wie kann jemand im Gebet, wie kann jemand vor Gott bestehen? Ich kann dir verraten, du wirst nicht vor Gott bestehen, weil du aus einer christlichen Familie kommst. Du wirst nicht vor Gott bestehen, weil du, naja, schon irgendwie ganz okay bist. Du wirst nicht vor Gott bestehen, naja, weil irgendwie vielleicht wird hoffentlich Gott am Ende gnädig sein. Du bestehst vor Gott nur dann, wenn du umkehrst. Wenn du deine Masken ablegst und dir nichts mehr vormachst. Wenn du diese Scheinheiligkeit beendest. Und wenn du an Jesus Christus als deinen Herrn und Retter glaubst, wenn du ihn als Herrn und Retter bekennst, dann verspricht uns die Bibel, dann gibt er uns das Recht, Gottes Kinder zu sein. Und meine Lieben, es gibt keine wichtigere Frage in deinem Leben, die du beantworten musst, als: Wer bist du vor Gott und wer ist Gott für dich? Und wisst ihr, es ist mir scheißegal, was du von mir denkst. Es ist mir egal, was dein Nachbar über mich denkt. Es ist mir auch egal, was all die anderen Leute um dich herum über dich denken. Aber eine Sache ist mir nicht egal. Es ist, was deine Beziehung zu Gott ist. Wie stehst du vor Gott? Und nimm, das ist meine große Bitte an dich, nimm die Versöhnung an, die dir Gott in Jesus Christus anbietet. Jesus ist ans Kreuz gegangen, damit unsere Beziehung zu Gott möglich wird. Damit wir mit Gott in Beziehung treten dürfen. Damit wir beten dürfen. Jesus ist ans Kreuz gegangen, um uns aus unserer Heuchelei uns vorzumachen, dass wir irgendwie schon ganz gut sind, Menschen mehr zu fürchten als ihn, zu befreien. Und da, wo du ihm vertraust, da, wo du Jesus Christus vertraust, da darf wirkliches Leben beginnen. Da musst du nicht mehr scheinheilig leben, sondern da beginnt echtes Leben mit Gott. Und es geht gleich noch weiter, aber ich möchte an der Stelle einen kurzen Breakpoint machen und sagen, vielleicht kann das heute Abend ein Schritt sein. Ein Schritt sein, dass du das erste Mal oder wieder vor Gott kommst, so wie du bist, mit deinen Freuden und Nöten, aber komm echt vor Gott. Du musst ihm nichts vormachen, weil er weiß es ohnehin. Er weiß es ohnehin. Du musst vor Gott keine Show abziehen. Gott wünscht sich, dass du zu ihm umkehrst. Wir werden später noch Mitarbeiter haben, die gerne für dich beten. Und ich möchte dich an der Stelle schon ermutigen, nimm das gern an. Lass für dich beten und vielleicht teil auch, wo du stehst, wo du dir Veränderung wünschst. Ich möchte mit euch weitergehen in dem Text, nachdem wir in diesem ersten Teil Jesus eigentlich was Negatives sagt, wie wir nicht beten sollen. Und zwar nicht scheinheilig, wir sollen nicht unecht sein. Wir sollen nicht so beten, um Menschen zu gefallen. Wir sollen nicht meinen, mit vielen Worten, krassen Formulierungen Gott beeindrucken zu können. Gibt er im Folgenden ein Beispielgebet, sagt er was Positives, wie wir beten dürfen. Und ich weiß nicht, wenn du daran denkst, wie man ein Gespräch beginnt. Naja, normalerweise beginnt man, oder häufig beginnt man ein Gespräch mit einer Anrede. Damit die Person weiß, wer denn da gemeint ist. Okay, was könnte denn eine gute Anrede für Gott sein? Für diesen großen Gott, der das ganze Universum erschaffen hat. Was wäre da eine würdige Anrede? Wisst ihr, was Jesus sagt? Jesus sagt, ich lese weiter, so sollt ihr beten, unser Vater im Himmel. Und Leute, ich glaube, wir verstehen oft nicht, wie erstaunlich das ist. Jesus sagt, am besten redet ihr Gott mit Vater an. Mit der Bezeichnung von Gott als Vater verdeutlicht Jesus, dass Gott bei all dieser Größe, dass er an allererster Stelle an Beziehung interessiert ist. Und Gebet ist an allererster Stelle Beziehung mit Gott. Das ist Gebet. Wie du Kind Gottes wirst, habe ich vorher schon kurz gesagt. Das heißt, indem du zu ihm umkehrst, deine Schuld bekennst und dich Gott zuwendest und an Jesus Christus glaubst. Und wenn du Kind Gottes bist, ist Gott dein Vater. Und du wirst sozusagen, können wir sagen, in die Familie Gottes adoptiert. Weißt du, Jesus nachzufolgen, Christ zu sein, heißt in erster Linie Beziehung, heißt in erster Linie Beziehung mit Gott. Gott ist dein Vater. Und es gibt kein Bild, was diese Beziehung viel besser beschreiben könnte als Vater. Ich weiß nicht, was dein Bild von Vater ist. Ich glaube, das Problem ist, dass sehr oft unsere Papas, die wir hier auf der Erde haben, unser Bild von Gott prägen. Und vielleicht sind die oft nicht da für euch. Vielleicht habt ihr da keine gute Beziehung. Aber lasst euch davon nicht das Bild von Gott als Vater madig machen. Ja? Vielleicht habt ihr auch einen super Papa. Ja? Ich habe wirklich einen super Papa. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber nicht unsere Väter bestimmen, wie Gott ist, sondern Gott ist Gott und Gott ist der perfekte Vater. Er ist der, der wirklich da ist, auch wenn die irdischen Väter es nicht sind. Er ist da, der wirklich treu ist. Er ist da, der wirklich Zeit hat. Er ist der, zu dem wir immer gehen können. Wisst ihr, und das ist, glaube ich, eins der größten Privilegien des Betens. Wir dürfen zu Gott gehen als dem Vater, als unseren Vater im Himmel. An diese Anrede, die wir gesehen haben von Gott als Vater, schließe ich jetzt das Gebet an. Und da möchte ich fortfahren. Dort heißt es im ersten Teil des Gebetes, ich lese nochmal, unser Vater im Himmel, dein Name soll geheiligt werden, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen. Wie er im Himmel geschieht, so soll er auch auf der Erde Wirklichkeit werden. Fällt euch was auf? Was ist das Zentrum dieses ersten Teils des Gebetes? Ist es da irgendwie, dass die Probleme im Zentrum stehen, der Person, die betet? Oder die Gefühle der Person, die im Zentrum stehen? Oder das, was man sich wünscht? Oder irgendwelche Menschen? Irgendwelche Nöte und Anliegen? Nein. Ganz am Anfang steht Gott im Zentrum des Gebets. Ich lese nochmal. Unser Vater im Himmel. Dein Name soll geheiligt werden. Dein Reich komme. Dein Wille soll geschehen. Wisst ihr, wir beten sehr schnell so menschenzentriert oder selbstzentriert, was wir so für richtig halten und kreisen darum. Aber im Kern geht es im Gebet erstmal um Gott. Deshalb ist, glaube ich, die Herausforderung für dich und für mich im Gebet, dass wir unseren Fokus immer wieder hinlenken auf ihn, auf Gott. Und in diesem Hinlenken auf Gott, was sehen wir hier in dem Gebet? In dem Gebet sehen wir, dass darum gebetet wird, dass Gott verherrlicht wird. Und dass sein Wille geschieht. Und in diesem ersten Punkt ist es der Fokus auf Gott. Und an allererster Stelle steht, dein Name soll geheiligt werden. Puh, richtig krasser Christenslang. Was soll das heißen? Dein Name soll geheiligt werden? Was heißt es, dass Gottes Name geheiligt werden soll? Am besten liest du mal die Bibel durch und schreibst mal alle Namen von Gott auf, die du da findest. Ich kann dir versprechen, nimm viel Papier, das wird eine lange Liste. Weil, wie wird denn Gott bezeichnet? Nun, der Allmächtige, der Gnädige, der Herr der Herrscher, der Anfänger und der Vollender, der Fels und viele, 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 viele mehr. Okay, also, und in all dem wirst du merken, dass der Name Gott charakterisiert. Aber noch mehr, dass der Name stellvertretend für Gott selbst steht. Dein Name soll geheiligt werden, heißt deshalb, dass gesagt wird, Gott, du sollst in allem geehrt und in allem respektiert werden. Ich wünsche mir, dass du groß wirst, dass dir die Ehre zuteil wird, wie sie dir gebührt. Nächster Teil des Gebetes ist, dein Reich soll kommen. Okay, Reich könnte man auch übersetzen mit Königsherrschaft. Und das beschreibt es ganz gut, was das Zentrum von der Königsherrschaft ist. Das Zentrum von der Königsherrschaft ist der König, ist Gott. Es ist Gottes Reich, es ist Gott als Herrscher. Dein Reich soll kommen bedeutet, es geht darum, dass wir im Gebet bitten, dass Gott in unserem Leben regiert. Und dass seine Herrschaft nicht nur in meinem Leben, in unserem Leben, sondern in der ganzen Welt sichtbar wird. Und der nächste Satz in diesem Gebet ist, dein Wille soll geschehen wie im Himmel, so auch auf Erden soll er Wirklichkeit werden. Es geht darum, dass Gottes Wille geschieht. Auch in meinem Leben, wenn ich das bete. Nicht so generell in der Welt, ja auch, aber in meinem Leben, in deinem Leben soll Gottes Wille Wirklichkeit werden. Nicht mein Wille soll geschehen, sondern Gottes Wille. In diesem ersten Teil des Beispielgebets von Jesus liegt der Fokus auf Gott. Das nehmen wir uns mit. Anrede, dann Fokus auf Gott. Okay? Es geht darum, sich auf Gott auszurichten und für seine Verherrlichung zu beten, ihn anzubeten und sich unter seine Gedanken zu stellen. Und ich glaube, das ist ein sehr, 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 sehr guter Startpunkt für dich und mich, für unser Gebet. Okay, kommen wir zum letzten Teil. Und im letzten Teil des Gebetes finden wir drei persönliche Bitten. Und ich lese sie uns vor. Da steht, gib uns heute unser tägliches Brot. Und vergib uns unsere Schuld, so wie wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Und stell uns nicht auf die Probe, sondern errette uns von dem Bösen. Diese Bitten drücken im Kern die Abhängigkeit von Gott aus. Sie sagen, Gott, wir können nicht ohne dich leben. Gott, wir brauchen deine Versorgung, wir brauchen deine Vergebung und wir brauchen deine Bewahrung. In diesem Teil des Gebets geht es um die Abhängigkeit unsere Abhängigkeit von Gott. Wisst ihr, wir glauben sehr oft in unserem Leben, dass wir es schon irgendwie so gemeistert bekommen. Oder wir sind ganz stolz, dass wir unabhängig sind und wie toll wir doch sind und das hinbekommen haben. Die Realität ist, dass wir immer von Gott abhängig bleiben, ob wir es wollen oder nicht. Wisst ihr, Gott hat nicht nur die Welt einmal ins Dasein gerufen, sondern die Bibel sagt, er erhält es durch sein Wort aufrecht. Gott bleibt, der ist und er ist der, der uns versorgt. Und das kommt in dieser ersten Bitte ganz stark zum Ausdruck. Gib uns heute unser tägliches Brot. Ich vermute, dass wir so gut wie immer genug, um nicht zu sagen mehr als genug, zu essen haben. Oder? Wie ist da mit der Bitte? Ist die egal? Können wir die rausstreichen? Brauchst du die in der heutigen Zeit nicht mehr? Nun, ich glaube, an allererster Stelle dürfen wir Gott mal richtig krass danken dafür, dass wir immer genug zu essen haben. Und auf der anderen Seite erinnert es uns, dass es ein Geschenk von Gott bleibt. Es ist ein Geschenk von Gott, dass er uns versorgt. Es erinnert uns, dass alles von ihm kommt. Sei es unsere Nahrung, unsere Kleidung, Luft zum Atmen. Und wir drücken damit das Vertrauen aus, dass Gott uns in allem versorgen wird, was wir brauchen. Und wisst ihr, was diese Bitten zeigen? Sie zeigen, du bist Gott nicht egal. Er ist interessiert an deinem Leben. Er ist interessiert an den alltäglichsten Sachen. Die nächste persönliche Bitte ist, vergib uns unsere Schuld, so wie wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Ja, zu Gebet gehört auch immer Bekenntnis von Schuld. Du bist nicht ansatzweise perfekt. Und du wirst es auch nicht sein. Und du wirst immer wieder schuldig vor Gott werden. Und auch schuldig an Mitmenschen. Und diese Schuld ist nicht nur so einfach nicht so okay, sondern sie ist Sünde gegen Gott. Und sie muss bekannt werden. Und Gott möchte dir aber immer wieder Vergebung und Freispruch gewähren. Doch auch andere Menschen, und das haben wir ja, ich bin so gut wie fertig, und das haben wir ja, und das haben wir im Anspiel schon gesehen, wären schuldig an uns. Und das Krasse ist hier, dass uns gesagt wird, wenn wir nicht vergeben, wird Gott uns auch nicht vergeben. Deshalb werde frei und vergib anderen. Ich möchte schließen mit einem Gedanken. Und der Gedanke ist, dass diese letzten Bitten, eigentlich habe ich gesagt, Gebet ist nicht menschenzentriert. Die letzten Bitten sind aber doch sehr stark der Fokus auf das, was wir brauchen. Ich glaube aber, dass auch hier der eigentliche Fokus Gott ist. Weil hier ist der Gedanke, gib uns, Gott, gib uns unser tägliches Brot. Wir erinnern uns an unsere Abhängigkeit von Gott. Sagen, Gott, wir brauchen deine Vergebung. Gott, wir brauchen deine Bewahrung. Okay, das war ziemlich viel, aber ich möchte dich fragen, was ist dein Schritt heute abschließend? Ist es zu sagen, dass du festgestellt hast, wo du an Stellen nicht echt bist, scheinheilig lebst, dann bekenne das vor Gott und sag ihm, dass du ihn brauchst und er dich da herausführt. Oder ist der Schritt, dass du dir im Gebet zuerst bewusst wirst, wer Gott ist, dass er dein Vater ist. Oder dein Schritt könnte sein, im Gebet wieder neu den Fokus auf Gott zu richten. Oder vielleicht ist ein Schritt auch, dass du dir heute deiner Abhängigkeit von Gott bewusst wirst. Dort, wo du eigene Wege gegangen bist, da, dass du zu ihm zurückkehrst und dir deiner Abhängigkeit bewusst wirst. Ich möchte das Thema, wenn wir schon das Thema Gebet haben, gerne noch mit einem Gebet mit euch schließen. Vater, ich danke dir, dass wir vor dich kommen dürfen. Ich danke dir, dass wir kommen dürfen und dass bei dir Annahme ist. Danke, Herr, dass du für jeden Einzelnen da bist, dass es dir nicht egal ist, jeder Einzelne, der hier sitzt. Du weißt, wie es uns geht. Du weißt das, was auf dem Herzen liegt. Und ich bitte dich, dass du zu uns durchdringst, und uns zeigst, was deine Gedanken sind. Dass du zu uns kommst und unser Leben veränderst. Dass du uns neu in deine Hand nimmst. Und dass du uns aufzeigst, was für ein Riesenprivileg es ist, dass wir beten dürfen. Dass wir dieses Privileg nicht mit Füßen treten, dass wir es nicht gering schätzen, sondern dass wir merken, wie Gebet Beziehung zu dir ist, wie Gebet uns mit dir verknüpft. Herr, wir brauchen dich so sehr. Ich bitte dich, dass du uns erneuerst, dass du uns erfrischst und dass du uns aufzeigst, was unser Schritt heute ist. Amen.